Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, herzlich willkommen hier live vom Deutschen Fundraising-Kongress. Am laufenden Band quasi haben wir hier Gäste, Andreas und ich. Andreas, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, ich freue mich auch total, insbesondere auf unseren Gast.
Genau, denn bei uns ist Lena Wisi. Hallo Lena.
Hallo.
Hallo.
Schön bei euch zu sein.
Genau. Super, wir freuen uns auch. Stell dich doch mal kurz vor für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja, ich habe ja gerade schon zu euch gesagt in der informellen Vorstellung und jetzt im offiziellen Teil, ich werde immer gerne als nicht richtig eingeschätzt, wo ich denn eigentlich herkomme. Ich bin eigentlich Berlinerin, lebe aber in den Niederlanden und ich bin Herz und Blut und voller Energie und Freude am Fach Erbschaftsfundraiserin und arbeite für Legacy Futures. Wir sind eine Agentur, eigentlich vom Ursprung her englisch, aber mittlerweile auch europäisch. Wir arbeiten nur zu Erbschaftsfundraising, in England natürlich schon ein Fach, was es sehr lange gibt. Und daneben achten wir auch immer und unterstützen wir Organisationen auch im Memory Giving. Da können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil das sind vielleicht so ganz im klassischen deutschen Fall wäre das die Kondolenzspende. Aber im Memory Giving ist eigentlich noch viel mehr.
Wenn du so zwischen den unterschiedlichen Ländern pendelst und jetzt ja gerade von Amsterdam nach Berlin kommst, aber auch Austausch hast mit Kollegen in England, wie würdest du die größten Unterschiede aus deutscher Sicht zu deinem Thema sehen?
Also beim Nachlassfundraising oder Erbschaftsfundraising ist, würde ich sagen, in Deutschland, meine eine sehr erfahrene englische Kollegin meinte immer noch so zu mir, die Deutschen sind so, Deutschland ist so ein schlafender Riese. Unglaublich viel Potenzial, aber noch nicht so richtig aufgewacht. Und ich habe das Gefühl, dass Deutschland und deutsche Fundraiserinnen bezüglich Nachlassspenden auch jetzt wirklich wach geworden sind und da viele, viele gute Sachen passieren. Ich würde aber jede Organisation noch da drin unterstützen wollen oder anregen wollen, doch noch stärker auch zu kommunizieren und nicht zu zurückhaltend zu sein. Es geht darum, wie und welchen Ton man trifft, aber man darf regelmäßig über Erbschaftsspenden auf jeden Fall kommunizieren. Das sehen wir auch aus anderen Ländern.
Aber da würde ich dir jetzt mit dem zurückhaltend widersprechen wollen, denn ich glaube, da ist in Corona ziemlich viel passiert, oder?
Ja, ich kann dazu noch was sagen. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal das deutsche Legacy Insight Programm von Legacy Futures ausgestattet. Das ist eigentlich ein Benchmark für deutsche Organisationen und da war ein Teil war auch eine Marktforschungsstudie. Und wo meine englischen Kolleginnen, die auch die Analyse gemacht haben, eigentlich so vom Stuhl gefallen sind, war, dass die Deutschen, die wir befragt haben, 82% der Befragten haben im letzten Jahr keine Form des Nachlassfundraisings von NGOs, von deutschen NGOs gesehen. Das heißt, wir haben oft das Gefühl, dass wir viel kommunizieren, so kommt das aber bei der Zielgruppe noch nicht an. Und das ist wirklich ein ganz großer Unterschied im Vergleich zum Beispiel zu England, wo wir eigentlich schon sagen, der Markt ist recht gesättigt.
Aber Jörg, ist es denn dann noch Kommunikation, wenn man so kommuniziert, dass es keiner wahrnimmt?
Eigentlich nicht, Andreas. Worauf willst du hinaus?
ich glaube tatsächlich, Jörg Lena, dass wir haben heute immer noch in Deutschland die Situation, dass es wahnsinnig viele Verantwortliche in gemeinnützigen Organisationen gibt, die sagen, oh Gott, gar kein Testaments- oder Nachlassfundraising, das ist ja Erbschleicherei, das ist so ein Thema, wo alle sagen, also Fundraising ist schon schlimm genug, aber das schlägt nun wirklich dem fast den Boden aus. Wie nimmst du das insbesondere vielleicht auch in deiner Wahlheimat der Niederlande wahr? Wie ist da denn die Haltung der NGOs gegenüber diesem Thema?
Ja, ich würde sagen, da die Niederländer sind da vielleicht schon ein Stück weit weiter. Da wird sehr proaktiv kommuniziert und wo ich glaube auch nochmal so ein feiner, dezenter Unterschied, aber aus meiner Perspektive ein ganz, ganz relevanter ist, dass auch in den Niederlanden ganz stark wirklich geguckt wird, um über das, ich sag mal, why, also das Warum, warum diese Organisation war, was kann ich, als wenn ich über eine Nachlassspende für die Organisation nachdenke, was kann ich eigentlich ermöglichen? Und was wir in Deutschland oft auch noch sehen, ist, dass es sehr schnell technisch wird, nämlich eigentlich vielmehr über das How, also wie schreibe ich denn eigentlich ein Testament und wie kann ich die Organisation da eigentlich in meinem Testament benennen?
Aber entschuldige, Lena, wenn ich da einhacke, ist das nicht auch, also so habe ich das als jemand, der damit ja nicht viel zu tun hat, aber so habe ich das kennengelernt, dass das dann auch immer der Einstieg ist und dass man einen besonderen Service anbietet, gerade rund um diese Fragen. Testament, du hast es angesprochen, das habe ich nie als negativ oder als zu technisch angesehen.
Ist es auch auf keinen Fall. Und dieser Punkt, dieses wie kann ich denn eigentlich vererben, ist auch ein ganz relevanter Punkt. Aber wenn wir das Warum nicht vorher laden und die Leute inspirieren zu dem Warum, dann wird es viel schwieriger, um sie zu erreichen mit dem Wie. Mhm. Also von daher denke ich immer, gerade was ganz relevant ist in Nachlassspenden, darüber nachdenken, ob ich eine Organisation in mein Testament aufnehme, ist ein langer Prozess. Ganz oft brauchen Menschen da Monate, Jahre für. Und für uns als Organisation ist, denke ich, genau der Punkt, den du gerade auch nennst, also diese Balance zwischen Kommunikation, wie vermittle ich, warum ich vererben sollte, aber auch wie ich vererben kann. Und da gibt es die schönen Legacy Donor Journeys, wo wir halt wirklich auch uns bewusst sein müssen als Nachlass-Fundraiserin, dass wir bei Erbschaftsspenden wirklich eine längere Reise antreten mit unseren Leads oder Interessierten.
Im Sinne des Wortes, oder? Ja. Ja, also bevor wir vielleicht mal auf die Reise eingehen, ich finde diesen Aspekt spannend, weil wir es so ausgebildet wurden in Deutschland, dass wir diese Information, was ist ein Berliner Testament, warum handschriftlich, das ist, glaube ich, auch eine Reaktion darauf, dass wir nicht so deutlich sagen wollen, hey, wenn du stirbst, dann wenigstens gemeinnützig, sondern wir haben den Menschen diese technische Unterstützung an die Hand gegeben und in der Hoffnung, dass sie dann, weil wir ihnen quasi sagen, wie sie ein Testament verfassen sollen, dass sie am Ende sagen, naja, die waren schon so nett, dann gebe ich denen noch etwas aus meinem Nachlass. Ich finde es spannend, dass tatsächlich dieser Punkt, warum sollte ich das tun und nicht wie, dass der eine zentrale Rolle spielt. Und dann komme ich jetzt auf deine Reise. Wie kann denn so eine Reise mit Spendern und Spenderinnen beginnen, dass am Ende dieser Reise es zumindest fürs Geld weitergeht?
Ja. Also da denke ich, gibt's gute Frage, gibt's ganz viel verschiedene Anknüpfungspunkte. Also wirklich nochmal dieses Bewusstsein dazu, dass es halt einfach länger dauert. Dass wir auch mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu tun haben. Also einige Personen, wir könnten ja mal davon ausgehen, jemand fragt eine Broschüre, einen Nachlassratgeber über die Webseite an. Einige wissen dann schon recht gut, irgendwie, ich mache mein Ding. Für uns aus unserer Perspektive würden wir immer raten, wenn möglich ist, dann telefonisch Kontakt dazu zu haben, also wirklich ins Gespräch zu gehen. Und dann gibt es natürlich, wir haben diese Reise oder diese Journeys. Wir müssen uns auch einfach bewusst darüber sein, dass wir nicht immer Telefonnummer haben, dass wir aber, wenn wir so eine Broschüre angefragt wird, würde ich immer sagen, auf jeden Fall, wir brauchen irgendeine Form der Kontaktaufnahme muss möglich sein. Also ich würde immer eine E-Mail-Adresse fragen und einfach dann auch nochmal schauen, können wir bestimmte Touchpoints, also oft wird es dann auch so eine erste Basis digitale Kommunikation mit verschiedenen E-Mails, vielleicht auch mit einem kleinen Interview von Personen, die in unserer Organisation arbeiten. Also wenn zum Beispiel auch jemand aus der Organisation erzählen kann, was die Organisation mit Nachlassspenden verwirklichen kann. Also wirklich diese Aspekte. Und da kommt dann wieder, was macht die Organisation damit? Was kann mein Erbe eigentlich dann in dem Fall Gutes bewirken? Aber auch, wenn ich die Frage habe, ja, welche Möglichkeiten habe ich denn eigentlich? Was ist denn eigentlich ein Berliner Testament? Oder will ich lieber ein Vermächtnis? Denke ich eher an ein Vermächtnis oder an ein Erbe, da dann drauf eingehen. Aber in einer guten Balance und immer aus der Perspektive, es geht um einen langen Zeitraum und aber in der Kommunikation sein. Und nochmal ganz zum Anfang zu dem, was du gesagt hast gerade, Andreas, was ich ganz wichtig finde. Ich habe auch als Nachlass-Fundraiserin viele Gespräche geführt und gerade am Anfang und vielleicht auch Organisationen, die am Anfang stehen, fangen schnell an, mit diesen technischen Hilfsmitteln zu kommunizieren, weil sie selber nämlich vielleicht einfach ein bisschen zurückhaltend sind und gar nicht so genau wissen, wie sie dann eigentlich über das, den Kern, nämlich den Wunsch, den jemand hat, um etwas zu vererben und möglich zu machen, nach dem Ableben halt das Gespräch anzugehen. Und da kenne ich noch von mir, aber sobald man wirklich die Möglichkeit hat, ins Gespräch zu gehen und mit Menschen darüber, sich zu unterhalten, was sie dann eigentlich verwirklichen wollen, dann wird es ein ganz anderes Gespräch. Und dann geht es nicht mehr um den Ratgeber oder nicht mehr um wie viel Prozent, sondern dann geht es darum, Leute, die über ihre Erbschaftsspende, über eine Erbschaftsspende nachdenken, denken auch darüber nach, was sie dann wirklich hinterlassen wollen, was sie der Welt noch mitgeben wollen. Eigentlich ist es ein bisschen wie das letzte Kapitel der eigenen Lebensgeschichte schreiben. Und darüber müssen wir entweder ins Gespräch gehen, darüber kommunizieren, dazu inspirieren in Form von Testimonials.
Ja. Aber das stelle ich mir auch schwer vor, oder Andreas, da in einen Austausch zu kommen, wenn ich vielleicht noch weit entfernt bin von dieser allerletzten
Reise. Ja, da können wir uns immer die Frage stellen, wer von uns dreien ein aktuelles Testament hat. Die Frage, wann beschäftige ich mich damit, ist ja eine Frage, die je näher das vermutete Ende da ist, umso relevanter wird. Aber da wir alle ja glauben, wir leben sehr, sehr lang, dauert das mit dem Testament, hat es ja auch Zeit.
Ja, aber es kann ja auch umgekehrt sein. Ne? Ich habe ein Testament zum Beispiel, aber ich habe noch gar nichts zu vererben, oder?
Ja, wenn du nichts zu vererben hast, brauchst du auch kein Testament. Das ist ja, also dann willst du ja vielleicht deine Gedanken der Nachwelt hinterlassen, aber eben nicht die Dinge, die du in deinem Leben aufgebaut hast, die dir wichtig waren, dass du sie hast. Sei es ein Haus, sei es ein Sparbuch, sei es Dinge, die du gesammelt hast. Also wenn du vielleicht so alte Autos oder alte Fahrräder gesammelt hast, die einen gewissen Wert haben, hast du ja eine gewisse Vorstellung, was mit dem Wert passieren kann. Und das ist, glaube ich, der Punkt.
Ja, und ich finde diesen Punkt, wann schreiben wir Testamente? Also es gibt ja, ein Testament hat oft, gerade wenn man jünger ist, ja auch eine sehr praktische Funktion. Also wenn man irgendwie eine Hypothek aufnimmt, wenn man irgendwie einen Partner, Partnerin hat, mit der man sich langsam aufbauendes Vermögen teilt, wenn Kinder kommen, dann hat oft ein Testament eine sehr praktische Funktion. Und das Testament wird aber im Alter nochmal viel mehr wirklich dieses Stück, was ich gerade gesagt habe, also nochmal viel mehr, kriegt einen viel mehr symbolischen Charakter auch, weil man wirklich so einfach auch teilweise in einem bestimmten Alter weiß, ich kann gar nicht mehr alles ausgeben, was ich eigentlich noch habe oder mein Leben ist eigentlich, ich lebe ein gutes Leben, aber da wird was übrig bleiben. Mhm. Und da ist eigentlich das, und das finde ich immer das Besondere am Erbschaftsfundraising, wo wir auch oft, ganz oft sprechen von diesem Drip-Drip-Marketing, also dass wir wirklich regelmäßig auch als Organisation das Thema zu dem Thema kommunizieren auf unterschiedliche Art und Weise, auf unterschiedliche Kanäle, unterschiedliche Formate, sodass nämlich, wenn ich an dem Punkt bin, mein Testament zu erneuern oder zu schreiben, dass ich dann denke, Organisation XY ist die da auch rein soll. Aber oft ist es so, dass erst das darüber nachdenken kommt, ich bin jetzt an dem Punkt, um mein Testament zu schreiben oder es zu erneuern und dann dieses gemeinnützige Vererben da auch reinkommt. Also das, denke ich, da müssen wir uns darüber bewusst sein. Also wenn wir nur darauf eigentlich steuern und sagen, schreiben Sie jetzt so schnell wie möglich Ihr Testament und nehmen Sie uns damit rein, weiß ich nicht immer, wie erfolgreich das sein könnte.
Ja. Du hast vorhin von dieser Studie gesprochen oder von der Erhebung. Gibt es da noch weitere spannende Ergebnisse, die du mit uns teilen möchtest?
Sehr spannende Ergebnisse, aber leider darf ich die nicht so öffentlich teilen, weil
wir sind doch unter uns.
Ah. Ja, genau. Euch würde es ja erzählen. Nein.
Ja, gerne.
Nein, aber wirklich, also dieser Punkt, wir können nicht alles teilen, weil das ist ein Gruppenprojekt. Also es sind 12 Organisationen, die teilen auch ihre Daten. Wir haben diese Marktforschungsstudie für die teilnehmenden Organisationen durchgeführt. Aber dieser Punkt von der Sichtbarkeit von Erbschaftsfundraising war wirklich ein Punkt, der uns alle sehr erstaunt hat und den, wo auch schon die Gruppe gesagt hat, naja, wir müssten das eigentlich auch so ein Stück weit mit dem Sektor teilen. Und letztendlich, denke ich, kann ich einfach viele Organisationen auch dazu vielleicht animieren, um darüber nachzudenken, auch an solchen Gruppenprojekten noch eventuell in der Zukunft teilzunehmen. Aber Datenerhebung, sich darüber bewusst zu werden, wie groß eigentlich der Markt in Deutschland ist für Erbschaftsspenden, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir aus unserer internationalen Perspektive einfach sagen müssen. Der deutsche Markt ist da eigentlich noch ein bisschen eine Blackbox.
Aber beziffer das doch mal, wie groß ist denn das Potenzial? Was würdest du sagen? Andreas sagt immer, ne, ich glaube 50 Milliarden Euro sind im philanthropischen Bereich zu holen oder zu verteilen. Wie sieht das im Erbschaftsbereich aus?
Der Punkt ist, dass natürlich wir sozusagen in das goldene Zeitalter des Erbens und Vererbens kommen. Wir gehen davon aus, dass wirklich über 6 Billionen Euro in den nächsten 25 Jahren von der einen Generation zu den nächsten Generationen vererbt werden. Das ist eine Prognose, die unsere Kolleginnen, die auch sich den englischen Markt, den niederländischen Markt, viele Märkte auch schon angeschaut haben, jetzt wieder erneuert und erstellt haben. Und das ist natürlich, wenn man sich also einfach allein diese Zahl ist so groß, dass wir die ja nur ganz schwer erfassen können. Allerdings. Aber wenn sozusagen gemeinnützige Organisationen nur einen kleinen Teil von diesem enormen Vermögen auch erhalten, dann ist es dieses Geld, was vererbt wird, einfach unglaublich viel Arbeit ermöglichen der Organisation. Mhm. Ja, und dazu noch ganz kurz, also dass der deutsche Markt noch so ein Stück weit so eine Intransparenz hält, das hat ist einfach auch damit zu tun, dass in England ist die Datenlage eine ganz andere, wird ganz anders in Jahresberichten auch darüber kommuniziert. In Deutschland muss man gar nicht unbedingt alle Einnahmen aus Erbschaftsspenden immer so angeben. Das macht es vielleicht den Erbschafts-Fundraiserinnen auch manchmal ein bisschen so ein Spiel schwieriger, um dieses Potenzial zu erkennen. Und wir versuchen da halt jetzt gerade auch mit dem Benchmarking Organisationen mehr Möglichkeit zu geben, um die eigene Marktposition und die eigenen Entwicklungen doch besser in Kontext zu setzen.
Also 6 Billionen sind ja 6.000 mal 1 Milliarde. Das ist schon erheblich. Was sind aus deiner Sicht oder aus eurer Erfahrung heraus, was sind so die Themen, wo eine Organisation eine potenzielle erblassende Person wieder verliert? Also welche Fehler nehmt ihr wahr?
Sehr gute Frage. Also ich glaube, dass wir uns immer darüber bewusst sein müssen und das klar ist, dass es vielleicht bestimmte Fehler oder auch Barrieren gibt, die haben was mit dem eigenen persönlichen Leben zu tun. Und eine Herausforderung für den ganzen Sektor, denke ich, ist einfach der Fall, dass Spender und Spenderinnen, potenzielle Nachlassspenderinnen im Moment das Gefühl haben, dass sie in sehr unsicheren Zeiten leben. Das können wir, denke ich, alle auch nachvollziehen. Aber Unsicherheit ist bezüglich auf Nachlassspenden ein ganz kritischer Punkt, weil wenn ich mir unsicher bin über die Zukunft, dann schreibe ich nicht so schnell ein Testament. Also was können wir daran tun, dass wir vielleicht Menschen ein Stück weit mehr Sicherheit geben? Wir sehen natürlich, viele Leute sind ganz unsicher, was Pflegekosten angeht in der Zukunft. Was können wir den Menschen auch noch mitgeben, um darüber nachzudenken, dass das natürlich ein Punkt ist, wo sie für sorgen müssen, aber dass da wahrscheinlich noch ganz viel übrig bleibt. Und Fehler sind natürlich schon so der Punkt, es geht ganz stark um Vertrauen. Und es geht letztendlich ganz stark darum, dass wir Wege finden, wie wir das Beziehungspflege aufbauen, die passend ist für die Person. Also wenn eine bestimmte Person eine Entscheidung fällt, unsere Organisation ins Testament aufzunehmen, das aber nicht sagen möchte, weil sie sagen, es ist meine Privatentscheidung und vielleicht ändere ich die Entscheidung nochmal, dann müssen wir das auch akzeptieren. Also wir können sie nicht irgendwie ausquetschen und die ganze Zeit fragen, haben sie das denn jetzt schon
gemacht? Aber gerade diese Unsicherheit, die du ja richtigerweise beschrieben hast, die spräche ja eigentlich dafür, dass ich mein Geld nicht jetzt ausgebe, sondern ich muss ja gucken, was brauche ich für Pflege, was gibt es noch an Unsicherheiten, was kommt noch an Kosten auf mich zu. Das bedeutet ja gerade, dass ich dann vielleicht doch einen größeren Betrag in mein Testament schreibe, weil das ist ja dann nach meinem Ableben, was übrig ist, kann ich dann ja auch gemeinnützig einsetzen.
Andreas, ich glaube, du solltest Organisationen beraten in der Kommunikation zur Nachlassspende.
Das ist ja Jörg's
Aufgabe. Aber es ist ganz genau der Punkt, dass natürlich da auch wieder Chancen liegen. Also wir können natürlich auch sagen, okay, wir wissen noch nicht, was übrig bleibt, aber das, wenn mal was übrig bleibt, was möchte ich denn damit dann noch bewirken und möglich machen? Ja, auf jeden Fall.
Jetzt hast du ja vorhin zum Einstieg auch über ein anderes Thema noch gesprochen, das dir wichtig ist. Ich hab eine Memory in Erinnerung, es hieß aber anders, glaube ich.
Also in England sagen wir In-Memory-Giving und in Deutschland würden wir wahrscheinlich als allererstes an Trauerspenden denken oder Kondolenzspenden. Mhm. Und wir wissen, dass in England das mittlerweile für sehr große Einnahmen auch im Fundraising sorgt bei englischen Organisationen. Und vielleicht hat das auch so ein Stück weit damit zu tun, dass dieses In-Memory-Giving doch so ein Stück weit mehr ist als die klassische Trauerspende. Wir kennen das ja in Deutschland, also wir können ja anstatt Blumen und Kränze können wir eine Spende im Trauerfall tätigen. Aber eigentlich ist dieses Motiv, eine geliebte Person zu gedenken oder zu ehren, ein ganz, ganz starkes Spendenmotiv auch für andere Spendenformen.
Aber heißt das so, dass ich jetzt jedes Jahr zum Todestag spendet werde?
Also in England gibt es Organisationen, die sozusagen, die auch animieren zum Beispiel oder inspirieren, die Möglichkeit schaffen, auf die in der Form der richtigen Kommunikation, um zum Beispiel auch zu sagen, der Partner oder Partnerin, der Vater oder die Mutter haben jahrelang für eine bestimmte Organisation gespendet, ob man nicht die Dauerspende auch im Gedenken an die Person auch übernehmen möchte. Okay. Es gibt Leute, die sozusagen bei der Beerdigung oder bei der Trauerfeier gespendet haben und dann ist in diesem Trauerprozess ist natürlich ein Jahr eine ganz, ganz wichtige Zeitspanne und gerade auch dieser erste Todestag. Das Wichtige ist aber nicht, dass man sagt, ja, vor einem Jahr ist Ihr Partner oder Ihre Partnerin verstorben und wollen Sie denn jetzt nicht nochmal spenden, sondern eher die Möglichkeit zu geben, dass man im Gedenken nochmal etwas tun kann, was sinnbildlich auch steht oder was für das Lebenswerk steht dieser Person. Und das hat, dieses In-Memory-Giving hat zwei, denke ich, interessante Aspekte. Wir kennen das von den Gesundheitsorganisationen oder von Hospizen, die das viel natürlich machen, weil das oft mit dem Ableben zu tun hat. Aber wir wissen auch, wir nennen das im Englischen Loved-in-Life-Organisationen.
Okay, was bedeutet das?
Das sind halt Organisationen, die wirklich stehen für die Werte oder das Lebenswerk oder teilweise auch die Hobbys von der verstorbenen Person. Also wenn mein Partner oder meine Partnerin, mein Vater, meine Mutter verstorben ist, aber unglaubliche Tierliebhaberin war, dann kann das natürlich sein, dass ich, so ein ganz klassischer Fall wäre dann vielleicht, dafür sorge, dass so ein, wir haben die Blind Dogs in England, dass man einem Puppy halt einen Namen gibt, diesen Puppy sozusagen, dieses Aufziehen, dieses Welpen finanziert. Das wäre zum Beispiel eine Form, wie man dieses Gedenken anders nochmal umsetzen kann. Aber ganz klassisch auch, ich denke so Ärzte ohne Grenzen, Amnesty, Greenpeace, das sind ja wirklich so Organisationen, wenn jemand da sein Leben lang auch gespendet hat, dann zeigt das einfach auch, was für eine Person das war. Und dann ist eine Trauerspende bei der Beerdigung oder bei der Trauerfeier natürlich vielleicht eine interessante Form, diese Person zu gedenken. Aber natürlich vielleicht auch nochmal eine andere Form später.
Ja,
also,
total spannend, ja.
Oft sehen wir das ja auch, vielleicht eine Stiftung, eine Unterstiftung innerhalb einer Organisation ermöglichen, einen Stiftungsfonds ermöglichen. Wir sehen oft, gerade bei jüngeren Menschen, natürlich auch mal diese digitalen Plattformen, die wir eigentlich so von Anlassspenden kennen. Wir sehen ganz oft, dass Leute an Sportevents teilnehmen, um der Person nochmal zu gedenken.
Wie hoch schätzt du da die Dunkelziffer ein bei diesen?
Also da ist es so, dass das Potenzial ist so, dass wir haben, diese Zahl darf ich auch noch mit euch teilen.
Ja, okay.
Wir haben Deutsche befragt zu den Gedenkspenden und da haben 30% der Befragten angegeben, dass sie im letzten Jahr eine Gedenkspende für eine geliebte Person getätigt haben. Da waren der größte Teil, wir haben sie dann auch noch gefragt, was für eine Spende war dann das? Und der größte Teil hat dann halt eine Trauerspende bei der Beerdigung oder bei der Trauerfeier gegeben. Aber ein anderer Punkt war auch, dass sie auch gespendet haben, nicht im Zuge der Beerdigung. Oder zum Beispiel, einige haben auch gesagt, dass sie ein kleines Gedenkobjekt angeschafft haben. Mhm. Also ganz klassisch wäre das vielleicht so eine Namensplakette auf dem Opernstuhl oder an der Parkbank.
Aber Lena, davon weiß ich jetzt noch nicht das Potenzial, ne?
Wenn also, 30%. Naja, du kannst natürlich sagen, 30% der Befragten, wir haben das repräsentativ die Befragung durchgeführt.
Also 1024 oder?
Wir haben das bei 2000 Deutschen durchgeführt, kannst du natürlich sagen, wenn die die deutsche Bevölkerung repräsentieren, dann haben wir halt, eigentlich sprechen wir dann über eine Gruppe von ungefähr 25 Millionen Menschen plus minus, also die halt irgendwie
Und wir können davon ausgehen, dass die Durchschnittsspende höher ist als bei der normalen Spende. Das heißt, wenn wir das dann nicht mit 35 Euro, sondern vielleicht mit 150 multiplizieren, dann kommt schon eine ordentliche Summe zustande.
Und ich denke, was da ganz, ganz wichtig ist, ist vielleicht so deswegen, vielleicht auch nochmal so dieser Bezug zum Nachlass-Fundraising, auch bei diesen Trauerspenden ist, denke ich, ganz relevant, was machen die Organisationen dann bezüglich des Beziehungsmanagements? Also das Erkennen, dass das eigentlich eine ganz andere Spende ist, das auch wirklich dazu kommunizieren und die richtige Wortwahl da in der Kommunikation zu finden, sich auch, wenn möglich, daran zu erinnern, wer war denn die Person für die Spendenden? Also war das jetzt, wir sollten dann nicht den Fehler machen, wie toll, Sie haben einen Betrag von über 1000 Euro, also was wir vielleicht mehr von diesen Anlassspenden, dieses sehr positive, nein, wir müssen eine andere Kommunikation finden. Und dann denke ich, kann so eine Spende rund um einen Todesfall, einen Verlust eigentlich auch der Anfang sein von einer längeren Verbindung zu dieser Organisation hin. Also da liegen viele, viele Möglichkeiten.
Absolut.
Vielen Dank.
Danke.
Für das Gespräch. Schön, dass du bei uns warst.
Großartig. Ich danke euch.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.